Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, heute reden wir mal über das Thema Alkohol. Kann man mal machen, kurz zum dritten Advent, also zum Zenit der Weihnachtszeit. Und um da mal eine gute Einleitung zu finden, aktuell bin ich ja in Thailand. Und Thailand ist so ein bisschen ja ein Paradebeispiel, wie eigentlich auch komplex dieses ganze Thema ist und wie auch unterschiedlich mit Alkohol umgegangen wird. Also in Thailand ist eigentlich, würde man jetzt sagen, die Trinkkultur irgendwie allgegenwärtig. Also auf der einen Seite kann man gerade abends vor jedem 7-Eleven an jeder Straßenecke nicht nur die Pharangs, also die Ausländer sehen, die irgendwo Bier trinken, nein, sondern vor allem auch die Thais, die vor den ja, 7-Elevens sind ja die Kioske sozusagen, die großen Convenience-Stores, die dort sitzen und gemütlich eine Flasche Chang abbügeln. Und es ist letztendlich, kann man sagen, ein relativ weit verbreitetes soziales Ritual. Auf der anderen Seite haben wir aber sehr strenge Alkoholgesetze teilweise, nicht nur in Südostasien generell und hohe Steuern. Auch in Thailand ist Alkohol ja vergleichsweise sehr, sehr teuer. Ja. Aber in Thailand zum Beispiel gibt es einige Tabus. Da gibt es zum Beispiel tägliche Verkaufssperren, also zwischen 14, 17 Uhr und zwischen 24 Uhr, also Mitternacht und 11 Uhr morgens, kann man keinen Alkohol kaufen in Supermärkten oder eben den besagten 7-Elevens. Dann gibt es trockene Feiertage. Das sind buddhistische Feiertage, keine muslimische und auch königliche Gedenktage. Ist der Alkoholverkauf landesweit verboten und man kriegt es auch schwer anderweitig zu kaufen. Natürlich gibt es immer gerade in Thailand Möglichkeiten. Und das dritte Beispiel, da sind wir jetzt beim Thema Börse. Es gibt ja Unternehmen, die Alkohol herstellen und verkaufen und auch börsennotiert sind, aber nicht in Thailand, denn dort ist das verboten. Thai Beverage ist so ein Beispiel, habe ich ja glaube ich auch schon mal erwähnt, als Beispiel. Das Unternehmen, das ja auch im Halal-Business mittlerweile groß ist, da hatte ich es hier schon mal gebracht. Und das zum Beispiel darf gar nicht in Thailand gelistet sein, darf zwar existieren, klar, aber eben ist dann in Singapur gelistet. Dort geht das ganz ohne Probleme. Ja, also, wir sehen, hier gibt es immer verschiedene Faktoren, Gesundheitspolitik, kulturelle, religiöse Aspekte und die praktische Umsetzung und das, was dann teilweise auch sozusagen die Gesetzgebung aufweist, unterscheiden sich sehr stark. Aber ich will gleich mal einleitend sagen, Asien generell trinkt sehr wenig. Und das ist genau das, was man jetzt vielleicht gar nicht so im ersten Moment wahrnimmt, aber wenn wir die Statistiken anschauen, ich nehme jetzt einfach mal die Bier Statistiken, ja. Wenn wir da mal auf den Pro-Kopf-Konsum schauen, ja, da wird es relativ deutlich. Also ganz vorne, wird niemand überraschen, ist Tschechien mit ca. 130 Litern pro Kopf pro Jahr. Danach kommt Deutschland, also nein, stimmt nicht, danach kommen auch ein paar andere, aber ich gehe jetzt mal auf die großen, wichtigen ein. Deutschland ist so, sag mal, in der zweiten sozusagen Klasse zu finden mit 90, ja. Dann kommen so Länder wie Spanien mit 80, klar, da wird auch mehr Wein getrunken. Dann kommen zum Beispiel die USA mit 70, wobei natürlich jetzt der eine noch sagen wird, ja, ey, das ist ja gar kein Bier, das ist ja Leitbier, das zählt ja nicht. Aber ja, per Definition. Dann kommt ein Land wie Russland mit 60 Litern. Klar, wir wissen, auch dort wird dann was anderes stattdessen oft getrunken. Und wenn man mal auf die Top 40, 50 Länder schaut, da ist kein asiatisches Land drunter. Es gibt verschiedene Statistiken, aber die ähneln sich alle sehr, ja. Die Asiaten trinken pro Kopf unfassbar wenig, weil es eben viele gibt, die gar nichts trinken. Viele Frauen trinken sehr wenig. Dann habe ich trotzdem eine andere Trinkkultur. Und das Land, was ich sagen würde, das erste nennenswerte asiatische Land, ist Vietnam. Da trinken die Leute ca. 40 Liter Bier pro Kopf pro Jahr, ja. Und China und Thailand, und auf China gehe ich natürlich auch heute ein, das ist ja der China-Podcast hier, die sind so bei 25 bis 30. Das heißt, die trinken ungefähr nur ein Viertel oder ein Fünftel von dem, was ein Tscheche konsumiert. Ja, das sollte so als Einordnung klar sein, denn es sind einfach ja andere Kulturen, wie gesagt. Und was ich hier in Thailand jetzt sehe, ist ja auch einzigartig, dass man so öffentlich dann eigentlich trinkt, ja. Das gibt es auch in China so nicht. Das ist eher verpönt, auch interessant. Die Chinesen, die trinken eher dann halt zum Essen mal relativ viel, hören dann aber auch wieder auf. Und es gibt halt andere Länder, ich nenne jetzt keine Namen, die hören dann, irgendwann hört ja jeder auf, aber manche hören eben ein bisschen später auf. So, aber warum erzähle ich überhaupt hier über Alkohol? Das ist ja nicht nur, weil es Weihnachtszeit ist, sondern einfach, weil wir hier auch ein Stück weit Verständnis rausziehen können, wirtschaftlich, kulturell, wie sich ein Land entwickelt. Und wir zum Beispiel sehen eben, was sagt es über den Konsum aus, was sagt es möglicherweise über Antikorruptionsmaßnahmen, über Trendkonflikte aus, über Luxussegmente, über Premiumisierung. Und ja, wir fangen mal mit dem härtesten an und das ist, soweit ich weiß, immer noch der Schnaps. Und da ist es ja interessant, dass China dort zum Beispiel auch eine Kultur hat, die ja stark an diesem Baijiu ausgerichtet ist, was übrigens kein Reisschnaps ist, wie man oft hört, sondern eben Hirse. Ja, aus Hirse wird es gemacht. Und das ja, ganz bekannte Unternehmen ist hier Guizhou Moutai. Da habe ich letztes Jahr auch schon mal eine Episode zu gemacht, weil ich dort ja in der Provinz Guizhou war. Ich verlinke die unter dem Podcast, unter dem Podcast in der Beschreibung. Die ist im August 2024 entstanden und hieß Mein Blick in Chinas Seele, eine Reise durch eine vergessene Provinz und war wirklich eher an dem Unternehmen und an der Provinz ausgerichtet. Interessant ist, dass ja, das ja wirklich die Kultur prägt, vor allem eben auch sozusagen als ja natürlich irgendwo nicht nur Wert oder als sozusagen Prestigeobjekt, sondern einige genießen das offensichtlich auch und es ist eben ja vor allem auch in der Beamtenwelt natürlich in China tief verankert, aber das Ganze ändert sich ein bisschen, ja. Das sieht man auch, dass zum Beispiel die Preise tiefer sind, diese zum Beispiel Flying Fairies, so einer der Top Marken, also die man auch leisten, man sich leisten kann. Nach oben gibt es natürlich keine Grenzen und die kosten jetzt nur noch so ja, knapp 300 Euro umgerechnet. Das war früher mal viel, viel höher. Aus meiner Sicht nichts, was man unbedingt kaufen muss. Ja. Wir wissen ja, es gibt Spirituosen mit einem gewissen Preislevel, erreicht man dann die, wo man sagen kann, die kann man auch pur trinken. Ist bei Baijiu nicht unbedingt so. Aber was ist hier das Problem? Also es gibt einige. Zum einen habe ich schon gesagt, Antikorruptionskampagnen, ja, und dann werden natürlich auch weniger Flaschen verschenkt oder ja, verschenkt, abgegeben. Dann ist teilweise jetzt sogar, das hängt damit zusammen, beschlossen worden, dass Alkohol bei gewissen offiziellen Events in China verboten wurde. Also da ist ein riesiger Nachfrageblock weg, dass man eben sagt, wenn jetzt hier ihr euer großes Bankett habt, also das ist nicht überall, aber dass man eben sagt, hier für gewisse Sachen, da gibt es nicht mehr so viel Alkohol oder nicht mehr den, ja, oder auch Restaurantbesuch, dass es eingeschränkt wird. Kann man sagen, ist natürlich eigentlich Wahnsinn, dass man in China sowas durchsetzen kann. Aber auf der anderen Seite, klar, für die Hersteller ist es natürlich ein Problem. Und dann haben wir natürlich auch noch, dass die Konsumentengruppe einfach sozusagen sich ändert. Also die Kernkonsumenten sind ja immer so 30 bis 55 Jahre. Und die werden logischerweise mit der Zeit ja sozusagen wegfallen und eine neue Generation nachrücken. Und die trinkt nicht unbedingt bei Joe. Die sagen teilweise, mir gefällt weder diese Trinkkultur, ja, dieses Chuan Joe, also Chuan heißt sowas wie zwingen. Also nach dem Motto, wenn ich jetzt hier mein Glas voll mache und deins und ich stoße mir die an, dann musst du trinken. Geht gar nicht anders, ja. Also muss man auch in China wirklich aufpassen. Wenn man nämlich Geschäfte macht, ist es oft erforderlich, bis heute noch, aber man unterschätzt das natürlich. Also, und das Problem ist, wenn du nicht direkt irgendwie signalisierst zum Beispiel, dass du es gar nicht trinkst, gerade als Frau oder letztendlich auch als Mann, dann wird es schwer hinten raus, da wegzukommen, weil natürlich dein Gesicht oder das Gesicht des anderen sozusagen bewahren musst, ja. Aber wie gesagt, die neue Generation denkt ein bisschen anders und sagt doch, ja, es schmeckt halt eigentlich auch nicht so wirklich gut. Und wer damit, glaube ich, nicht aufgewachsen ist, dem schmeckt es auch weniger, ja. Moutai, das Unternehmen, ich habe übrigens gerade drüber gesprochen oder geschrieben in meinem Report bei China to Invest Express. Da habe ich nämlich den CSI 300, den Festlandindex, auseinandergenommen und da ist Guizhou Moutai immer noch an zweiter Stelle. Also doch Indexschwergewicht auch in der Börse. Und interessant ist, als wir jetzt diese Tech-Krise hatten, also zumindest den Bärenmarkt in China, da war die Aktie relativ stabil und war zwischenzeitlich das wertvollste Börsenunternehmen Chinas, noch vor Tencent. Mittlerweile haben sich einige vorbeigeschoben, aber auch nicht so viele. Also CATL, der Batteriehersteller und Tencent natürlich wieder. Und ja, was macht Moutai? Sie versuchen natürlich eben über neue Wege wieder Aufmerksamkeit zu generieren, über Cocktails, über Kooperation mit Luckin Coffee. Da gibt es ein Getränk, habe ich auch schon mal probiert, da ist dann kein Alkohol drin, aber es ist eben dieses Branding drauf. Ja, also aus meiner Sicht wird hier nicht mehr der ganz große Schlag gelingen. Ich glaube, das wird einfach eine Story bleiben, die vor allem ja auch in der Historie fest verwurzelt ist, die immer ein Teil von China ist. Aber ich sehe jetzt nicht, dass dieses Unternehmen zum Beispiel seine Umsätze und Gewinne nochmal richtig nachhaltig steigern wird und würde jetzt auch in die Aktien nicht investieren oder so. Ne? Also, das mal zum Schnaps. Ja, das kann man schon mal so festhalten. Einfach beispielhaft jetzt bei Joe. Und es gilt natürlich für viele andere, letztendlich auch Spirituosen in China, dass wir dort sehen, dass nicht mehr alles nur einfach aufgrund des Namens gekauft wird. Jetzt kommen wir zum zweithärtesten und das ist bekanntlich der Wein. Und da gibt es interessante Entwicklungen und zwar, dass die Weinimporte aus Europa, man kann schon sagen, einbrechen, mehr oder weniger. Also da eine einfache Zahl, 2017 wurden 550 Millionen Liter von Europa nach China exportiert. Dieses Jahr werden es wahrscheinlich nur noch so 170 sein. Also vor allem französische, italienische, spanische Importe haben wir zweistellige Rückgänge. Warum? Ja, das sind verschiedene Gründe. Zum einen Restaurants laufen schwächer, vor allem eben die im höheren Segment. Die Konsumenten sparen teilweise, wo man sagt, okay, Wein ist eigentlich verzichtbar, ist relativ teuer immer noch, ja. Und dann natürlich auch, ja, junge Menschen trinken teilweise eher daheim. Dann wird man sich auch überlegen, was man trinkt. Man muss es ja nicht mehr so zeigen, ja. Ist natürlich immer ein Faktor, ja, französische Weine zum Beispiel. Dann nimmt man eben einen günstigeren oder sogar den einheimischen. China stellt selbst auch Weine her und manche davon sind absolut trinkbar und auch okay, ja. Und ja, dadurch ist sogar teilweise ja jetzt das Phänomen entstanden, dass China anfängt, seine Weine zu exportieren. Natürlich jetzt nicht im großen Stil oder besonders erfolgreich, aber sie sind auf internationalen Messen teilweise vertreten. Die Qualität steigt, die Preise sind niedrig. Also ein kleiner Smartphone-Moment für den chinesischen Wein, glaube ich nicht. Aber die Story ist zumindest mal interessant und natürlich auch nochmal so ein ja, Gegenspieler. Insgesamt übrigens die Weinindustrie sicherlich auch global vor großen Herausforderungen. Also gerade gelesen, die Weinernte 2024 ist auf den niedrigsten Stand seit über 60 Jahren gesunken. Zum einen die Erzeugung, ja, das hat verschiedene Gründe. Die lag jetzt nur noch bei 226 Millionen Hektolitern. Ich meine, auch eine Riesenzahl, ne? Warum ist die Ernte zurückgegangen? Hatte wohl teilweise auch mit Wettereinflüssen zu tun. Mit Hagel, Frost im Frühjahr, Trockenperioden, Schädlingsbefall und so weiter. Aber auch da ist es der sinkende Konsum. Also wir haben nicht nur in China dieses Phänomen, dass eben teilweise auch die Leute anders weniger konsumieren, sondern auch in Deutschland zum Beispiel wissen wir, dass eben die Jugend weniger trinkt. Die machen dafür andere Dinge. Und in China ist es teilweise ebenso. Und der Weinkonsum 2024 global lag dann nur noch bei ca. 214 Millionen Hektolitern. Wer jetzt aufgepasst hat, dann sehen wir schon mal, wir haben eine Diskrepanz von ca. 11, 12 Millionen Hektolitern. Also es wurde mehr sogar immer noch geerntet, als getrunken wurde. Und dieser Rückgang, im Jahresvergleich waren es nochmal 3%, hat dazu geführt, dass wir die niedrigste Menge seit 1961 global konsumiert haben. Klingt jetzt traurig, wenn ich so sage, aber ich könnte es ja auch sagen, das ist doch gut. Ja, nee, also ist einfach immer eine Feststellung. Und wie gesagt, ist auch was, was dann in China irgendwo ankommt. Und jetzt kommen wir zum dritten Stoff sozusagen. Und da haben wir in China eine interessante Gegenentwicklung. Und zwar sehen wir dort, dass zwar auch die Volumen teilweise zurückgehen oder teilweise übergeordnet gehen die Volumen zurück, aber wir haben hier einen Premium-Trend. Übrigens, insgesamt ist China sozusagen in Volumen mit Abstand der größte Bierkonsument. Ja, also je nach Statistik 15-20% des gesamten Bieres weltweit werden in China getrunken. Da fällt aber auch historisch viel sehr leichtes Bier drunter. Zum Beispiel das Snowbier war lange Zeit, weiß nicht, ob es immer noch so ist, das meistgetrunkene Bier der Welt. Aber das ist halt so ein Bier, was du halt mit deinem Hotpot zusammen runterkippst, was auch, glaube ich, nur so 4% hat. Ein sehr leichtes Bier. Also ist nicht so aussagekräftig, was die Wirtschaft anbelangt. Viele von den Unternehmen sind übrigens auch börsennotiert. Tsingtao ist natürlich ganz bekannt, was ja auch aus unter anderem einer deutschen Initiative heraus entstanden ist. In der Stadt Tsingtao sehr sehenswert, die Brauerei. Und wie gesagt, da haben wir einen Premium-Trend, der funktioniert. Und warum funktioniert es jetzt, wenn man sagt, die Masse spart eigentlich? Warum funktioniert das beim Bier, wenn es jetzt teurer ist? Ist nicht ganz so einfach zu beantworten, glaube ich. Aber ich würde es auch insofern darauf beziehen, dass Bier irgendwo sozialer ist. Ja, mit Bier kann man eben anders nochmal anstoßen. Es ist nicht so elitär, also genau das, was einige eben vermeiden wollen. Es passt teilweise zu der neuen Trinkkultur, dass man auch daheim trinkt oder eben bei ein bisschen lockeren Sachen. Und dann eben mit dem neuen Premium-Bier gibt es auch andere Geschmacksrichtungen. Es ist genau das, was die Leute so ein bisschen suchen. Ich weiß, das kann man letztendlich bei Weinen auch irgendwie machen. Das kann man auch bei Cocktail und Spirituosen natürlich machen. Aber beim Bier ist es eben nochmal so ein bisschen kultiger und etwas, was einfach so in der Kombi auch in China gut ankommt. Ja, und auch beim Packaging oder wie nennt man das denn so sagen, beim Optischen kann ich da natürlich ganz anders hinhauen mit Flaschen, mit Craft Beer. Und ich selbst war total überrascht, als ich 2024 wieder nach China kam und gerade auch in Guangzhou überall so kleine Craft Beer Läden abends gesehen habe, ja. Und die sind super nett. Mein Problem ist, ich trinke nicht besonders gerne Craft Beer. Ich trinke einfach gerne ein schönes, normales Pils, Lagerbier und ja, viele von den Läden sind nämlich, also Bier in China ist eigentlich sehr günstig, aber die Craft Beer Läden sind vergleichsweise teuer. Damit habe ich kein Problem an sich, aber dann muss es mir eben auch schmecken. Und dann gehst du in so einen Laden rein, die sind wirklich total nett. Du kommst auch mit den Leuten super ins Gespräch. Das war auch ein Grund in Guangzhou, warum ich das gerne mal gemacht habe ab und zu. Und dann gehst du da rein und die haben dann da ihre, sagen wir mal, 10, 12 Biere. Davon sind irgendwie 4 Weizenbiere. Die trinken sie in Asien sehr, sehr gerne. Nicht meins, mir zu süß. Dann haben sie irgendwie 4, 5 IPAs, auch gar nicht meins. Und dann noch 2, 3 Sonderdinger. Irgendwelche Honey-Lager, wo ich auch gar nichts mit anfangen kann. Und dann gibt's ein ordentliches Pils und ist dann wahrscheinlich gerade leer. Na gut, dann probierst du ein bisschen und trinkst halt das kleinste Übel. Und da ist dann auch mal so als Preis, da kostet ein Bier dann auch mal schnell 10 Euro, was für China sehr teuer ist, weil selbst in einem normalen Restaurant oder einer Bar bist du eher so bei deutschen Preisen, würde ich mal sagen. Ja, wenn du es irgendwo kaufst, im Supermarkt ist es ja vergleichbar mit Deutschland, vielleicht ein bisschen teurer. Ja. Also, wie gesagt, das ist aber an sich interessant zu beobachten und dass die dort eine riesige auch Industrie haben, auch also Shanghai ist da wirklich brutal, wo die einfach auch ganze Logistik haben und kleine Microbreweries dort die Stadt beliefern und du natürlich auch dann so, ja, manche sind Straßenläden, aber vieles eben kleinere Bars. Also ich mag diese Läden, aber mit dem Bier, ja, kann ich nicht immer sowas anfangen. Das ist ein bisschen mein Problem noch, ja. Gut, interessant, abschließend hierzu zum Thema Bier. Craft Beer Unternehmen gab es 2013 15 Stück in China. Laut den Statistiken, die ich hier habe, von 2023 waren es schon über 2000, ja. Also, was sagt das alles so ein bisschen aus? Also, Baijiu, Schnaps, ist im Prinzip so ein bisschen ein Produkt der alten Wirtschaft, ja. Stark geprägt von dem Hierarchiedenken, was wir immer in China hatten. Korruption, Geschäftsessen, ohne sehr, ja, politisierte Konsumform. Und das wird immer mehr wegfallen, ja. Dazu zählen teilweise eben auch dann Sachen noch wie Whisky und so weiter drunter. Dafür wird es natürlich immer auch einen Markt geben, aber nicht mehr so wie früher. Dann haben wir Wein. Wein ist wirklich so ein Produkt des eher Luxusbooms, ja. Vor allem auch in den 2010er Jahren mehr mit Status, mit Importkultur assoziiert, mit westlichem Lebensstil. Aber es ist eigentlich nie wirklich Teil der chinesischen Kultur. Also Baijiu und Bier, ja, aber Wein eigentlich nicht. Und das ist einfach dann auch ein Stück weit zu teuer geworden und viele sagen, damit kann ich eh nichts anfangen, raus, übertrieben formuliert. Bier dagegen hat so ein bisschen, ja, sagen, das bezahlbare Premium-Segment erobert, weil es eben zum einen Teil der chinesischen Kultur ist, kann man schon so sehen mittlerweile, weil es auch für die breite Masse sozusagen verfügbar ist, relativ einfach, für die junge Generation, die Gen Z. Es ist sozial für die Großstädte und irgendwo auch trendig, vor allem eben, wenn man sozusagen die ganze Marke auch dann so aufbaut mit eben zum Beispiel besonders schönen Labels auf der Flasche und so weiter, ja. Und das zeigt auch ein bisschen, wo China hingeht, dass man eben nicht sagen kann per se, okay, die Leute haben jetzt kein Geld mehr, die wollen sich nichts mehr leisten, sondern es ist einfach teilweise auch eine Veränderung von Trends, wo man eben mitgehen muss. Also vor allem jetzt, wenn man jetzt in diesem Geschäft drin ist oder investiert, ja, dass man das einfach auch registriert. Und das betrifft natürlich auch viele internationale Unternehmen. Wie gesagt, viele sind börsennotiert, wie Tsingtao, oder auch große internationale Konzerne, die entweder eigene Börsennotierungen haben oder natürlich teilweise auch Joint Ventures in China, und die müssen natürlich dort absolut mitgehen. Ansonsten bist du da ganz schnell in der Bredouille und hast eben Absatzprobleme oder auch dann finanzielle Einbußen bei deinen Investments. Und ja, für mich ist es so, ich fand das früher auch interessant, auch diese Unternehmen generell, zum Beispiel auch Heineken ist ja börsennotiert und so weiter. Ich bin keiner, diese Unternehmen mehr investiert, weil es für mich einfach, für mich sind es keine Wachstumsbranchen. Ja, das ist eben, früher war das anders, da konntest du auch mit den Preisen mehr machen. Heute ist es kein wirklicher Wachstumsmarkt mehr. Natürlich, wer sich dort extrem auskennt, egal ob jetzt Bier oder Spirituosen, da kann man mal gerade auf den Niveaus, die ja auch wieder relativ günstig geworden sind, kann man mal was machen. Aber aus meiner Sicht ist einfach kein Wachstum. Da gibt es viele interessante Sachen. Und wenn ich in sozusagen in den, es ist ja letztendlich irgendwo zwischen Konsum und Luxus angesiedelt, ja. Und wenn ich in diesen Bereich investieren will, der ja durchaus ein wenig kriselt, nicht nur in China, sondern global, dann muss ich mich wirklich extrem damit beschäftigen und ganz selektiv sein und auch wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen Timing mitbringen und kann nicht sagen, okay, das ist jetzt für mich einfach Long-Term Buy and Hold. Das funktioniert so aus meiner Sicht dort nicht mehr. Konsum und Luxus nach wie vor spannend in einzelnen Feldern, aber für mich Alkoholindustrie als Investor nicht besonders relevant, muss ich sagen. Also mit anderen Worten, die Industrie ist eher aufschlussreich, aber nicht besonders ertragsreich. Zumindest nicht im Portfolio. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia. Hui. Tien.